Links in Radio. Ein herzliches Willkommen am heutigen Freitagabend. Eigentlich wie immer, hä? Wir senden ja hauptsächlich Freitagabend.
Ja.
20 Uhr und eine Minute. Wir haben Folgendes Zentrales zu verkünden. Jule hat sich entlassen lassen. Allerdings nur für diese Sendung. Die wird dann beim nächsten Mal wieder eingestellt werden.
Geht das? Ist das vertraglich möglich?
Da müssen wir nochmal in die Statuten von Radio Blau gucken. Euer freies Radio in Leipzig.
Jule hat ja eine Mail bekommen gestern, da musste sie 5 Sachen aufschreiben, die sie in dieser Woche gemacht hat. Ne? Und das hat sie nie gemacht, deswegen, das gilt jetzt erstmal bis zum Gerichtshof.
Jule muss 5 Fragen beantworten, was sie diese Woche gemacht hat?
Ja.
Aha, schön.
Das war eine Doge-Referenz.
Ich habe erst diesen Monat gelernt, dass das nicht Dodge heißt. Ich hab MSNBC geguckt oder so und dann sagen alle Doge und ich so, ach so. Ach so.
Dogeback.
Ja, das ist ja doch.
Ja. Ja. Naja, Jule war wahrscheinlich im Landtag und hat einen neuen Haushalt zur Kenntnis genommen. Könnte das gewesen sein?
Haushaltsentwurf.
Mhm.
No? Und es gibt viele
Zerwürfnisse. Im Sächsischen Landtag?
Im Haushalt.
Im Haushalt?
Entwurf.
Vorwürfnisse?
Auch das.
Mhm.
Fehlende Investitionen, Kürzungen an vielen, vielen Stellen und ach naja, Gott. Und das muss ja wirklich hart sein für die CDU, selbst die Grenzpolizei, die eingeführt werden sollte, nach bayerischem Vorbild, kann wohl nicht eingeführt werden, weil auch das Innenministerium deutlich weniger Geld bekommt. Und da hat Schulz, Schuster gesagt, Schulz der Schuster, hat gesagt, das ist schon auch tragisch.
Mhm.
War ja ein zentrales Wahlversprechen, falls sich wer erinnert.
Weil es an den Grenzen so kracht.
Ja. Also wer gestern Abend in Tschensko, ist unglaublich. Diese Szenen, die sich da abspielen.
Ja, ich bin heute aus Oberwiesenthal zurück nach Leipzig zurück. Also ich habe erstmal nichts gesehen. Aber wir beschäftigen uns ja heute viel mit
Unfug. Du willst ja auch nur sehen, was du sehen willst.
Richtig.
Du machst ja die Augen zu vor der Realität.
Ja. Oder vor der Nicht-Realität, je nachdem. Das ist ja immer so ein bisschen, das ist ja, jetzt wo die Messbarkeit des Faktischen zurückgeht, immer so ein bisschen, liegt im Auge des Betrachters.
Ja.
Na?
Mhm.
Und Stichwort Betrachter, wir betrachten im Studio schon Robert Feustel, der heute ersatzweise eingesprungen ist. Falls sich hier jemand wundert über nicht eine schlecht. Dritte Stimme. Willkommen schon mal, ne? Bei uns im Linksreden Radio. Gern gesehener Gast. Ja, genau. Wir reden später, viel später, wenn wir hier fertig sind mit unserem Vorgeplänkel, über ein Buch, was pünktlich zur Buchmesse erschienen ist und heute auch bei uns hier im Studio, steht. Ne?
Ist das dann aber eigentlich unpünktlich?
Gehalten wird.
Ist das dann unpünktlich zur Frankfurter Buchmesse?
Ja, weil die ist erst im Herbst.
Ah, schwierig.
Ja. Es gibt die zwei Veröffentlichungszyklen. Ne? Also man veröffentlicht gerne die 2 Monate vor der Leipziger oder die 2 Monate vor der Frankfurter Buchmesse. Das passt dann immer ganz gut wahrscheinlich. Ne?
Toll.
Dann kann man das dann auf der Buchmesse präsentieren.
Mhm.
Stichwort. Achso, Kretschmer. Der hat auch wieder einen Erfolg errungen. Der sitzt aus irgendwelchen unbekannten Gründen als mächtiger CDU-Ministerpräsident mit in der Kommission für die CDU, ne?
Ja, weil er zu diesem, ich weiß nicht, wie die sich intern nennt, zu diesem The Boys-Klüngel gehört hat. Ich habe fast alle Namen vergessen. Diese 3 oder 4 gleichaltrigen sächsischen CDU-Dudes, die relativ schnell so in Amt und Würden gekommen sind.
Ja, aber da ist hauptsächlich Kretschmer noch übrig, ne?
Na, der eine Innenminister musste ja zurücktreten, Wöller zurücktreten. Dierks gibt's aber noch.
Ja, aber der ist ja über einen Fraktionsgeschäftsführer jetzt bisher, das ist ja das höchste Amt, was er bisher beglott, oder?
Gut, aber wenn man Sachsen sehr mag, ist das ja schon mal ein wichtiges Amt. Ich glaube, der Hass auf Berlin ist ja so groß, dass dann, also Berlin ist ja immer an allen schuld, da willst du ja nicht. Ne? Mhm. Also, weil das nächste hohe Amt wäre ja dann in Berlin. Und wir wissen alle, dass dort ohne Grenzpolizei war es auch gestern Abend wieder berlinweit, also die Hölle.
Mhm. Ja. Kretschmann durfte natürlich deswegen auch beim MDR schon wieder Forderungen aufstellen und hat irgendwie ein 100-Tage-Programm gefordert. In den 100 Tagen soll also Wichtiges getan werden und zwar Überraschung auf den Gebieten Migration und Energiepolitik. Was wiederum lustig ist, weil Friedrich Merz hat da, glaube ich, ungefähr sowas gesagt wie: an Tag 1 werden wir alle Entscheidungen treffen, die notwendig sind.
Der hat so eine Trump-Kopie aufgeführt. Also könnte er Dekrete erlassen wie Trump. Das war wirklich fast ein Originalzitat. Mhm. Mhm. Ja, das macht Kretschmalz auch, ja, schön. Da. Mhm.
Naja, genau, aber er sagt nicht an Tag 1, sondern wir brauchen jetzt 100-Tage-Programm.
Gibt es da auch was Konkretes drin? Energiepolitik?
Naja, Energiepreise runter.
Und Migrationspolitik ausländer raus.
Na genau, ja, ja. Na. Da muss es jetzt, da haben sie jetzt 100 Tage Zeit aus Kretschmers Sicht.
Um was zu retten. Gibt es nicht eigentlich immer 100-Tage-Programme im Sinne von diese Regierung? Also in Deutschland werden doch neue Regierungen immer nach 100 Tagen irgendwie angeguckt oder so.
Das ist so eine Tradition, ja. Irgendwie so eine komische.
Ja, in Sachsen übrigens haben Kretschmer und Petra Köpping jetzt die ersten 100 Tage schon geschafft. Ich weiß gar nicht, was die sich da auf ihr auf ihre Erfolgsjacke haben geschrieben.
Ne?
Da. Also die Nicht-Einführung in der Grenzpolizei, weiß ich nicht genau, ob das vereinbar ist mit dem, was Kretschmer vorher...
Es gibt, naja. Es gibt Sachsen noch.
Das ist ja auch schon mal viel wert.
Wir freuen uns auch fast jeden Tag.
Richtig.
Ne? Dann können wir wenigstens schön Politmagazin machen, alle zwei Wochen bei Radio Blau. 20 Uhr.
Ne? Ausgabe 518 am 28.03.25. Jule würde jetzt sagen, erst...
Nachhörbar auf linksdrehendes.de und auf radioblau.de im Media Center.
Aber nicht als Podcast, sondern als Mitschnitt.
Richtig.
Was genau ist der Unterschied?
Ja, das ist die. Das ist die.
Also, es gibt sicherlich Leute, die behaupten, es gibt keinen Unterschied. Mir ist das wichtig, weil mir wichtig ist, dass wir keinen Podcast machen.
Ja, okay. Ja,
das, wir machen Radio.
Linear. Das ist noch nicht mal ein Multimedia.
Mitschnitt,
sondern. Monomedia.
Media-Mitschnitt.
Ja. Aber wir bieten ja einen Faxabruf an, also Dinge zur Sendung, die nachgereicht werden können oder wollen von Menschen, können an 0341 308 1200 per Fax geschickt werden. Und dieses Fax ist auch nach wie vor im Betrieb, auch wenn Deutschland teilweise aufhört auf Bundesebene etc. Wir nicht. Unser Fax ist aktiv. Es bekommt meistens Spam für Leitern und Solarpanels an. Wisst ihr, wie scheiße Solarpanels als Bild in einem Fax aussehen? Naja.
Wenn man an einer Uni, die ich gerade nicht nennen will, einen IT-Auftrag auslösen will, soll man den faxen?
Aus Sicherheitsgründen.
Man kann es auch scannen und per E-Mail schicken.
Ist das dann hier?
Aber das ist der Backchannel.
Ich brauche nochmal mein E-Mail-Passwort oder?
Ich brauche Verlängerung meines E-Mail-Accounts zum Beispiel und so Sachen muss man dann, soll man, da steht drauf, bitte faxen Sie das Dokument an.
Das ist wahrscheinlich, weil es das sicherste ist.
Ja, und weil ich sozusagen, wenn ich keine E-Mail-Adresse mehr habe, kann ich es ja nicht per E-Mail schicken. So, und dann kann ich es dann, soll ich telefonieren? Ja? Also Fax lebt noch.
Stichwort Fax, es gibt ein Update für Signal, den Messenger, der Button zufälligen Journalisten zur Gruppe hinzufügen, wurde jetzt verschoben, damit er nicht mehr so einfach aus Versehen geklickt wird. Kann man jetzt installieren seit gestern im App Store.
Muss man den Hintergrund dieses Memes erläutern?
Weiß oder ich ist nicht,
das,
also wenn man unter
einen Stein gelegt hat, ne?
Ja. Da war was.
Ja, spricht das jetzt für oder gegen Signal eigentlich, dass irgendwie, also dass Kriegspläne in diesem sicheren, Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger geschmiedet werden. Zumindest verkündet.
Meistens sitzt das Problem noch vor den Geräten.
Ja.
Und die tatsächlich interessantere Idee, die man ja dabei bedenken muss, warum sie das gemacht haben, ist ja, dass es keine Nachweisbarkeit und Archivierung damit gibt, was ja sonst in der US-Regierung, die ja eigentlich alles Public Domain archivieren, was es gibt, Fotos, Mitschriften, Kommunikationsprotokolle, wenn es nicht classified ist oder so, das geht ja mit Signal jetzt nicht, weil diese Nachrichten sind damit jetzt schon verschwunden und nirgendwo mehr auffindbar. Das ist ja der eigentliche Trick dabei, dass man auf die Archivierung verzichtet. Naja, genau. Wir machen Werbung bis zum Anfang, also dem Anfang nach der Werbung. Ja. Und du sagst das Lied an.
Ich hätte jetzt auf Audio 88 getippt.
Ja, davon ging ich aus. Deswegen.
Audio 88 ein neues Album angekündigt hat und anders als es bisher der Fall war, schon mal einen Titel vorreleased hat, dessen Namen ich jetzt gar nicht auf Tasche habe, auf Tash.
Der Titel oder das Album?
Des Lieds.
Schlingensief im Dschungelcamp.
Ja! So,
Schlingensief
genau. Wo ich nochmal fragen wollte, wie muss man sich Schlingensief im Dschungelcamp vorstellen? Da habe ich überhaupt keine, ich habe noch kein Bild vor Augen.
Ich kann mich nicht ganz entscheiden, ob er es gemacht hätte, wenn er noch leben würde, aber wenn er es gemacht hätte, Alarm. Also
der hätte das Ding von innen nach außen umkrempeln müssen, ne?
Ja. Man weiß es nicht.
Wir verschieben die Diskussion in die Nachbesprechung. Richtig. Und freuen uns natürlich über eure Zuschriften. Ist das eine Anti-Gitarre, Gregs?
Ja, weil das ist so ein Solo, wie man es spielt, wenn man es nie gelernt hat.
Wenn man das erste Mal Solo spielt.
Also wenn man Rick MacPhail von Tokotronic zum Beispiel, das wäre auch so Anti-Gitarre.
Ist die ironisch eingebunden, die Gitarre? Als hört man hin, wie scheiße das klingen soll? Oder?
Ich würde sagen, ja.
Ja.
Ich würde deutlich sagen, ja.
Ja.
Genau, ich weiß gar nicht, bei Audio 88 gehört das ein bisschen zum Konzept, also es gibt ja auch viele Zitate, wo er Saxophon nicht mag, aber es gibt jetzt auch deswegen nicht gar kein Lied von Audio 88, wo Saxophon vorkäme. Ich denke, es geht in die Richtung. Aber dann bei Tokotronic zur Form erhoben quasi.
Zur Form und damit zur Zerstörung, deswegen ist ja mein T-Shirt-Motto Rick MacPhail must die.
Ironisch gemeint.
Musikalisch gemeint.
Also ersteres nie.
Ach so, gucke. Ach, du bist ja wahrscheinlich auch gar nicht so ein großer Tokotronic-Fan.
Auf jeden Fall nicht mehr, seit Rick MacPhail das Ruder, die Gitarre übernommen hat. Kann mir das nicht anhören, dieses Gedudel. Ja.
Okay, gut. Dann unser regelmäßiger Ausflug in die Rubrik Musik.
Ja.
Genau, wir haben Robert Fäustel hier sitzen. Robert Fäustel hat mit Gregor Ritschl ein Buch geschrieben. Es ist ein politikwissenschaftliches. Es heißt Populistische Spiele, Bullshit als politische Strategie. War das eigentlich der Titel, den ihr wolltet?
Ja, also es gab, also die Entstehungsgeschichte des Buchs ist sehr umwegig, will ich nicht reingehen. Aber Titel war die ganze Zeit schwierig, weil wie will man das Thema so kurz und knackig, aber der ist schon, mit dem bin ich einigermaßen zufrieden. Es gab viel, viel schlechtere Vorschläge unterwegs.
Mhm. Ist Bullshit mittlerweile ein offizielles Wort geworden?
Ja.
In der Verwendung?
Also, lustigerweise musste ich da mit dem Kohlhammer Verlag kurz in Verhandlung gehen, weil da eine Etage über dem Lektor, die wollten das nicht haben, die wollten es Unsinn nennen. Ich habe dann kurz ein paar Links hingeschickt und habe gesagt, naja, also gerade in der amerikanischen Diskussion, es gibt schon ein Buch von Harry Frankfurt von 1984, glaube ich, Bullshit heißt es. Das wird mittlerweile zum Standardbegriff für eine bestimmte Art politischer Kommunikation. Mhm. Es ist nicht mehr so abwegig. Es gibt auch im deutschen Sprachraum Hübel mit, das heißt nur Bullshit oder Bullshit-Resilienz, glaube ich. Also setzt sich langsam durch, dass man damit irgendwie was bezeichnet, was anderweitig nicht bezeichnbar ist, so richtig.
Aber im Lektor wäre das zu vulgär, oder?
Dem Lektor war das nicht zu vulgär, aber eine Etage über ihm, also ja, quasi, ja. Das ist ein recht großer Verlag, die fanden das ein bisschen, das ist ja so, klingt ja so ein bisschen dreckig, aber die waren sehr, sehr vernünftig und verständlich, man konnte gut klären, nee, das ist im englischen Sprachraum schon eine philosophische Kategorie geworden.
Mhm. Genau, es trifft das, was man meint, ziemlich genau. Und ihr habt, was habt ihr als Übersetzung genommen? Habt ihr Unsinn dann genommen?
Ja,
wäre auch für Unfug zu haben.
Unfug, Unsinn, ja, sowas. Mhm. Weil man nicht immer nur ein Wort schreiben will. Das ist ungefähr, das ist was Ähnliches, ja.
Mhm. Genau. Bullshit bezeichnet in dem Fall den auf Trump zurückgehenden Politikstil, einfach alles Mögliche zu behaupten.
Ja, ja.
Was teilweise mit Realität gar nichts mehr zu tun hat. Und das wiederum ist eng verknüpft mit den alternativen Fakten, ne?
Ja.
Also, das ist ja auch eine Erfindung der Trump-Ära.
Ja, also erstmal ist Bullshit als Begriff wichtig, weil wir, glaube ich, eine Unterscheidung einführen müssen zwischen Lüge und Bullshit. Mhm. Ja, die Lüge hat irgendwie eine Verbindung zur Wahrheit. Wer lügt, verbirgt die Wahrheit in irgendeiner Intention und gibt sich auch Mühe, dass die Lüge nicht auffällt und will sozusagen, dass die Lüge für bare Münze genommen wird. Das macht Trump nicht. Das macht Merz nicht. Das macht eine Alice Weidel nicht. Die reden den ganzen Tag Bullshit, weil sie wissen sozusagen, und eigentlich, das ist sozusagen eine der Pointen, die Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es auch. Die wissen, das hat alles mit Wirklichkeit nichts zu tun. Wir reden hier einfach nur Dinge, die irgendwie Affekte bespielen, Stimmung bespielen, die irgendwie eine bestimmte Laune bedienen sollen, von denen eigentlich insgeheim mehr oder offen alle wissen, dass es Quatsch ist. Mhm. Also wenn Trump sagt, das Buch ist voller Beispiele, die alle veraltet sind, geht ganz schnell, dass die Demokraten für Abtreibung bis zum und nach dem 9. Monat sind, das ist keine Lüge. Also das Lüge zu nennen wäre ein Ritterschlag. Weil das ist einfach offensichtlich Quatsch. So. Mhm. Und das ist sozusagen die Ausgangsbeobachtung, dass in der politischen Wirklichkeit ein Haufen Zeug zirkuliert, das für alle erkennbar Stuss ist, ja, wenn Merz sagt, dass die Migranten sich die Zähne machen lassen, ja, dass es bald beinahe tägliche Gruppenvergewaltigung gibt und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich für alle Beteiligten erkennbar. Das hat keinen Realitätsgehalt mehr. Mhm. Aber es hat trotzdem politisch irgendwie Wirkkraft.
Beispiel, was mir als ehrenamtlicher ITler neulich auffiel, ist, dass Doge, also Elon Musk, ja erzählt hat, wie viel Geld sie, also täglich quasi erzählt, wie viel Geld sie gerade einsparen durch diese Doge-Maßnahmen. Und da war ein Beispiel aus dem, Social Security-Gedöns, dass da Leute, die über 150 Jahre alt sind, also Geld bekommen. Und das wird jetzt alles rausgemerzt aus diesen Datenbanken. Und da spart man übelst viel Geld als Staat. Und das ist einfach nur ein Programmierfehler, weil diese Datenbanken Social Security in COBOL programmiert ist. Eine sehr antike Programmiersprache.
Das ist 80er, oder?
Ja, die kommt so, also sinngemäß kommt die mit den Jahreszahlen, die alle dann so noch gekommen sind, nicht so richtig klar und berechnet einfach, also Quatsch, Alter. So, aber die Leute leben eigentlich alle ganz fröhlich vor sich hin tatsächlich, die da drinstehen. Und das ist auch seit Jahren bekannt. Das ist so eine Art stehendes Meme, dass das in, Stichwort, die Cable Cars in San Francisco fahren noch mit 8 Zoll Disketten, also im Sinne von die Steuerung. Das ist alles nicht so untypisch in den USA, aber jetzt kann man sich hinstellen und sagen, ha!
Ja, und diese Transparenzlisten, die er da veröffentlicht hat von den Geldkürzungen, das ist auch alles falsch, was da steht. Ja. Und die wissen, dass es falsch ist. Also also es gibt ja mehrere Listen, mehrere Generationen quasi. Die erste Nennung waren 8 Milliarden, das war schon mal ein Kommafehler. Das ist ein Faktor 1000, es waren halt nur 8 Millionen und genauer gesehen war es nicht mal ein Zehntel von dem. Also das ist alles nicht richtig, aber die behaupten es einfach hin. So.
Transgender-Mäuse, die sich als transgene Mäuse herausstellen.
Das wusste ich nicht.
Ja. Krebsforschung, glaube ich, war also, das oder so. Ja.
Es ist schon ich finde, es ist schon ganz schön überfordernd. Also wer irgendwie Social Media mäßig unterwegs ist, Blue Sky, Twitter, das ist halt also alles voll von Shit den ganzen Tag.
Dazu passt ja bei Trump dann Steve Bannon, der vor 800.000 Jahren, also ich glaube zur ersten Amtszeit von Trump, diesen Satz geprägt hat, Flat the Stone with Shit. Meint er damit eigentlich Bullshit oder meint er das anders?
Ich behaupte, er meint Bullshit. Ja. Haben wir auch, also ich wüsste nicht, was er sonst meinen sollte, weil in anderem, also es gibt im Englischen ja feine Unterscheidung, Horse Shit, Bullshit, das ist nicht das Gleiche, wenn man, je nachdem, aber Shit alleine gibt es eigentlich nicht. Also es gibt es nicht in irgendeiner metaphorischen Verwendung, der wird Bullshit meinen.
Ja. Genau, im Moment des Erscheinens des Buches ist es von der Realität überholt, jetzt schwierige Formulierung in dem Fall, aber ihr macht ja nicht nur eine Sammlung sozusagen von Bullshit, sondern versucht so ein bisschen eine Erklärung zu liefern, warum das funktioniert.
Also erstmal würde ich sagen, wir versuchen im Vorwort das zu retten mit dem Umstand, dass die Beispiele alle veraltet sein müssen. Es geht so schnell, also die politische Gegenwart ist nicht mehr latenzfähig, heißt es dann, die duldet keinen Aufschub. Ja. Mhm. Bücher brauchen immer Zeit. Also wir haben Mitte November noch ein Vorwort geschrieben, weil die Trump-Wahl durch war. Dann kam die Bundestagswahl, also es geht so schnell, aber der Modus ist irgendwie fast immer der gleiche. Also wir könnten sozusagen fast bruchlos neue Beispiele einwechseln, es würde sich nicht viel verändern. So, das ist ein bisschen die Rettung der, wer es liest, wird denken, das kommt ja immer komisch vor, aber das ist ja schon Teil des Symptoms. Wenn sozusagen Beispiele, die ein halbes Vierteljahr alt sind, schon völlig veraltet sind, dann ist in der politischen Wirklichkeit auch irgendwas unterwegs, was man kritisch beäugen muss. Mhm. Ja, und wir versuchen das sozusagen irgendwie theoretisch zu fassen, was da passiert. Und die Ausgangsbeobachtung, das hatten wir gerade, ist, dass es ganz viel Zeug gibt, bei dem ich jedenfalls nicht glauben kann, dass es irgendwen gibt, der oder die das ernst nimmt. Mhm. Also ernst in einem profanen Sinne.
Da geht es um die Rezipientin, ne? Ja, da geht es nicht um die Leute, die das sagen.
Ja, ja, genau. Es geht um die Leute, die das sagen auch nicht, aber die Rezipientinnen. Also ein Beispiel ist QAnon, das ist mittlerweile tot, der Verschwörungsmythos, der ist ein bisschen, der ist wirklich nicht mehr ganz aktuell, aber das Beispiel greift, glaube ich, dennoch. Kann irgendjemand ernsthaft glauben, dass es unterirdische Bunker gibt? Also klar, nehmen es manche irgendwie ernst. Da gab es dann einen Typ, der mit der Kalaschnikow...
Kinderblut.
Ja, der eine ist mit der Kalaschnikow in eine Pizzeria reingerannt, die im Zentrum dieses QAnon...
Pizzagate
stand. Das ist eine Vorläufer zu QAnon. Das war sozusagen zeitlich direkt davor. Und wo er hat nach diesen Kellern gesucht. Die Pizzeria hat nicht mal... die hat keinen Keller, die hat kein Basement, so. Dann ist er wieder gegangen, ist niemandem nichts passiert. Also es gibt sehr viel in der politischen Wirklichkeit, auch hierzulande, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute, die es sagen, die Leute, die es wahrnehmen, ein bisschen so verschworen sind im Wissen darum, dass es eigentlich Quatsch ist. Und dann ist die Frage, wie kann man das auflösen? Also weil die tun alle ganz ernsthaft. Aber sie können es nicht ernst meinen. Es ist so blöde, es ist so offensichtlich blöde, dass es nicht ernst gemeint sein kann. Und dann kam mir irgendwann mal die Überlegung, dass es doch wie ein Spiel funktioniert. Ja, also wenn wir uns sozusagen Fußball angucken, überhaupt Gamer-Szene, alle möglichen Varianten von Spiel, die funktioniert ganz ähnlich. Also ich will nicht sagen, dass dieser politische Bullshit aller Trumpismus, der ist ziemlich brutal. Das ist kein Spiel, das ist nur wie ein Spiel. Und wenn wir sozusagen uns ein Spiel angucken, sehen wir ganz viele Parallelen. ne, zwischen sozusagen der politischen Wirklichkeit und dem Umstand, dass Leute Dinge glauben, von denen sie wissen, dass es nicht stimmt. In Dresden, das war mein Beispiel, da gab es Dynamo, das Leben, das wir gewählt haben. Da guckt man sich Fußballfans an, dann sind die, da kommunizieren die den ganzen Tag mit todernsten Gesten Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht stimmen. Mhm. Ja. Da ist schon mal eine Ähnlichkeit drin. Und ich finde, diese Ähnlichkeit kann man so ein bisschen ausbeuten. Mhm. Die führt relativ weit, finde ich. Man kann relativ weit beschreiben, dass es um andere kognitive Zustände geht. Das hat, der Einsatzgrund ist auch noch, dass wir haben jetzt irgendwie spätestens seit Pegida eigentlich noch viel länger den Versuch mit Bildung und Aufklärung immer mit so rationalistischen, eigentlich mit Kant, um es philosophisch zu sagen, gegen diese rechten Umtriebe anzukommen. Es klappt nicht so gut. Mhm. Und vielleicht ist es an der Zeit, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen und vielleicht ein anderes Verständnis dafür zu entwickeln, ohne es sozusagen, also verstehen ohne Verständnis zu zeigen, hat Seslin mal gesagt. Das Verständnis heißt nicht, es ist okay, aber ich begreife, wie das abläuft. Mhm. Weil das einem vielleicht andere Handlungsmöglichkeiten gibt. Wie gehe ich damit um, mit diesem Quatsch den ganzen Tag? Und das ändert schon mal was, wenn ich erstmal annehme, dass die das vielleicht nur so ernst nehmen, wie Fußballfans ihre Fanliebe zum Verein ernst nehmen.
Mhm. Mhm. Genau, es steckt ja auch der Titel Spiele schon, es steckt der Begriff Titel schon mit, der Begriff Spiele schon mit dem Titel, Entschuldigung. Und darum dreht sich ja relativ viel, ne? Ihr versucht den Begriff zu erläutern, Spiel, ne? Es geht jetzt nicht um die Spieltheorie, die man so aus Sozialwissenschaft traditionell kennt, sondern tatsächlich um eine Theorie des Spielens oder ne? Ja. Vom Spiel. Gespielt wird schon immer, würde ich sagen, ne? Erwachsene. Ja. Genau, was sind die technischen Veränderungen oder wie auch immer, wie man will, oder die sozialen oder gesellschaftlichen Ereignisse, die jetzt dazu führen, dass,
dass das Leute so relevant wird, ja.
Ja.
Ja. Also, das erste, was wir gerade besprochen haben, ist so ein bisschen, das ist auch das erste Kapitel. Da geht es um die Praxis des Spielens. Das ziehen wir in dem Buch an den Reichsbürgern auf, mit der Behauptung, dass die eigentlich ein Live-Action-Roleplay durchziehen. Mhm. Das kann man ganz gut sehen. Es gibt von 2011 oder 12 die Intronisierung von Peter Fitzek als König von Deutschland. Das kann man sich bei YouTube angucken. Das ist ein perfektes Live-Action-Roleplay. Das kann niemand wirklich ernst nehmen. Da gibt es alle Elemente dafür. Inklusive des Umstands, dass der neue König in dem Video oben rechts in der Ecke ist und sozusagen selber erklärt, was da passiert. Also der Spielleiter sozusagen erklärt die Regeln, damit die NPCs auch, ne, die Non-Playable Characters auch wissen, was sie zu tun haben.
Er ist ja beides, ne? Er ist ja Spielleiter, aber gleichzeitig auch Hauptdarsteller oder wie auch immer.
Das stimmt, also, aber in der Zeremonie gibt es noch einen Spielleiter, ne, der sozusagen der das Ganze einführt. Ja, das ist total, es ist komplett kryptisch alles, ja, aber die nehmen das irgendwie auf eine komische Weise ernst. Also wir haben, der Spielmodus gibt so eine, Johann Heusinger nennt das den heiligen Ernst des Spiels. Mhm. Das kennt ihr auch. Im Spiel sozusagen werden Emotionen ausgelebt, die oft ernster und wichtiger sind als das wirkliche Leben. Also so, wenn ein Onkel beim Activity-Spielen durchdreht.
Ja,
wenn Leute die Kontrolle
verlieren. Das ist nur ein Spiel.
Das muss man daran erinnern, dass es nur ein Spiel ist. Aber das weckt halt Emotionen. Das ist der erste Teil, der sozusagen Teil, der eine Art historische Zäsur formuliert, ist der zweite. Da geht es um digitale Medien. Ja, weil LARPs sozusagen sich wunderbar, also bruchlos ins Digitale transferieren lassen, das ist noch viel einfacher. Trolls, Shitposter, ist halt herrlich. Ich kann unter Pseudonym alle möglichen Rollen einnehmen. KI, ja, spielt eine Rolle, kommt jetzt im Buch gar nicht so groß vor, weil es nur so ein Faktor ist, der reinspielt. Im Kontext von digitalen Medien ist es ganz relativ einfach sozusagen, das, was Baudrillard, das ist der theoretische Stichwortgeber für das Kapitel, Hyperrealität nennt, Bildwelten zu erschaffen, die mit der Welt da draußen, mit dem Shit tritt vors Schienbein, ja, mit dem, was wirklich wieder nichts zu tun haben. Und QAnon ist so ein Modus, und es gibt in dieser Welt der digitalen, im Prinzip schon lange vor der Web.com-Blase, Alternate Reality Games. Also das ist ein Spielmodus, den viele nicht kennen. Und das im Prinzip kann man die politische Wirklichkeit als ganz viele verschiedene Alternate Reality Games, die gegeneinander krachen, auffädeln. Mhm. Und in diesen ganzen politischen Kommunikationen, die wir heute erleben, spielt Realität halt keine Rolle mehr, weil sie auf spezifische Weise erfunden wird. Mhm. Ja, immer wieder. Wenn man dafür Beispiele braucht, ist gar nicht so schwer. Ja, also ich habe ganz bewusst, auch wenn das zeitlich noch gegangen wäre, das München-Attentat von 2016, ich glaube war 16, ja, ne, 16, der hat in David hat 9 Menschen erschossen. Könnt ihr euch an den Fall erinnern? Ja. Das ist, die hat die rechte Blase, hat genau wie sie es heute macht, sofort losgefeuert. Der hat iranische Eltern, muslimische Attentat, Ausländer. Das ging ganz schnell, die Erzählung war ganz schnell um die Ecke. Dann kamen die Sicherheitsbehörden und einige Medien, die haben erzählt, es war ein Amoklauf. Ja, das hat der Bayerische Verfassungsschutz bis 2019 beibehalten. Und dann kamen kritische Stimmen, die haben gesagt, na Moment mal, der hat ganz gezielt Migranten angegriffen oder Leute, die er für Migranten hielt. Mhm. Und man kann bei ihm in seinen Social-Media-Profilen 1:1 nachlesen, das ist ein Fascho. So. Das heißt, es gibt drei Erklärungen für diesen Fall. Das sind im Prinzip drei Varianten, drei Modelle, nennt das Baudrillard, drei Alternate Reality Games, die alle irgendwie gleichberechtigt zirkulieren. Die sind nicht alle gleich wahr, aber daran kann man ganz gut sehen, dass die sozusagen das Zeitalter der Fakten, der Realitäten, was ist wirklich passiert, spielt politisch keine Rolle mehr. Also es gibt diese Fakten noch. Das ist ja nicht, das wäre falsch anzunehmen, die gibt es nicht mehr, aber die haben keine Wirkmacht mehr, weil diese anderen Erzählungen sozusagen politisch Einfluss erzeugen. Das kann man für Magdeburg, für das Attentat im Dezember oder für den Amoklauf, würde ich sagen, kann man das komplett eins zu eins wiederholen. Mhm. In der politischen Wirklichkeit spielt es keine Rolle mehr, was wirklich passiert ist, sondern nur, wie ich das Ding frame und welche Erzählung ich davon produziere. Mhm. Und das ist sozusagen die historische Zäsur. Und das sind im Prinzip Alternate Reality Games.
Aber da steckt so ein bisschen quasi die Idee dahinter, dass wir alle seit 20, 30 Jahren üben die Grenzen zwischen Realität, Fantasie, zwischen Ernst und Spiel verschwimmen zu lassen, weil alle spielen.
Ja, ja.
Weil auch am Computer.
Ja, also auch die linke Bubble ist nicht davor gefeit, sozusagen in solche Muster zu verfallen. Ja. Jetzt müsste ich noch, also wir haben damals ganz bewusst beschlossen, die Kritik an der Linken da auszulassen, aus taktischen Gründen. Man würde da einiges finden, bei diesen Gasafritzen würde man einiges finden. Jetzt nicht nur bei denen, aber da ist es recht auffällig. Auch was nicht heißen soll, dass die Ereignisse im Gaza nicht real sind, das nicht missverstehen, aber sozusagen die politische Verarbeitungsweise, da gibt es auch so Bubbles. Ja. Und gleichzeitig sozusagen versucht eine progressive Linke immer mit Realitätskonzeptionen dagegen zu halten. Was sie irgendwie muss, ich will gar nicht sagen, das muss sie nicht, aber sie steht damit auf verlorenen Posten. Das funktioniert offensichtlich nicht. Mhm. Ich kann 100-mal erzählen, dass in Deutschland der Ausländer nicht das Problem ist. Ja, das Wissen, das funktioniert, glaube ich, deshalb nicht, weil es alle schon wissen. Ja. Also die meisten. Okay, soziologisch genauer ist nur eine Erklärung. Es gibt andere, manche werden es wissen. Also sozusagen die Deutung als Spiel ist ein Theorieangebot, das für einige Leute funktioniert, nicht für alle. Wir wollen nicht behaupten, dass wir sozusagen eine Universaltheorie entwerfen. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die schon längst wissen, dass der Ausländer nicht das Problem ist. Aber es tut irgendwie gut und man kann das dann sozusagen wie in so einem Spielmodus für sich affektiv nutzen, für die eigenen Stimmungslagen und verstärken.
Na, sozialwissenschaftlich macht es ja dann Sinn, wenn man Gruppen von Leuten damit beschreiben kann, die irgendwie zusammen, gemeinsam politisches Ziel verfolgen oder so. Mhm. Oder was auch immer. Also
es stiftet Gemeinschaft, ja. Und so ein Gefühl, wir gegen die anderen. So, das sind dann alte politische Muster, die gab es vorher auch schon. Aber die werden jetzt mit anderen Mitteln durchgespielt.
Ja. Aber inwiefern steht das zum Beispiel bei dem Beispiel von München so tatsächlich gleichberechtigt nebeneinander? Weil ich habe zumindest immer das Gefühl, dass bei solchen Geschichten das, was als erstes gemeldet wird, ist ja das, was verfängt, bleibt damit sozusagen Wahrheit. Mhm. Und auch wenn später sozusagen Zweifel, Kritiken oder sogar Fakten präsentiert werden, dass das so nicht hinhauen kann, wie es zuerst gemeldet ist, das geht ja unter im Rauschen im Blätterwald, wie man so sagt.
Also, man könnte sozusagen da auch noch Zeit Strukturen verhandeln. Das haben wir jetzt auch aus taktischen Gründen weggelassen, weil da wird es noch komplizierter. Aber es ist völlig richtig, was als erstes kommuniziert wird, verfängt am ehesten sozusagen. Die sind also gleichberechtigt, sind die nicht in der Logik der Fakten. Da ist es ganz klar, David S. war ein Rechtsterrorist. So, das, ich glaube, da gibt es eigentlich, faktisch gibt es keine zwei Meinungen, aber in der politischen Wirksamkeit zirkulieren alle drei Erklärungen. Die erste, weil sie sofort rüberkommt und weil die Rechten wissen, wie sie das anstellen. Die anderen beiden, die gibt es natürlich auch. Mir geht es darum, wenn man heute Leute befragt zum Attentat in München, was nach heutiger Zeitrechnung bemessen zwei Jahrtausende her ist gefühlt, werden die Leute drei Narrative bedienen können. Die einen werden sagen, es war ein Rechtsterrorist, die anderen werden sagen, es war ein Ausländer. Und die dritten werden sagen, es war ein Amoklauf, oder? Wie war das gleich? So, weil alle irgendwie sich, und es gibt dieses schöne Moment der Wahl. Ich kann mir die Erzählung rauspicken, die mir ins Konzept passt. Das hat man ja gerade bei diesen Rechten in Dienstnahmen von solchen Sachen sofort. Selbst bei Fällen, die dann gar nicht so gelagert sind, sind die ja sofort dabei. Die feuern sofort los, damit die Leute sozusagen diese Erzählung in ihren Emotionsbestand aufnehmen können und sagen können, siehst du, wird doch so ein Fall, wird doch so ein Ausländer. Mhm. Da kann sich 5 Minuten später herausstellen, dass es ein Deutscher war. Mhm. Das Ding ist trotzdem bedient.
Ja.
So, und das ist so eine Logik, das Digitale hat so eine Echtzeitlogik. Das ist so, da könnte man noch eine ganze Kritik dran bauen. Das habe ich in anderen Texten schon mal gemacht. Das haben wir da ein bisschen verkürzt, weil das wird dann so Digitalisierungskritik.
Ich wurde in dem Zusammenhang wuschig, als März kurz vor der Bundestagswahl wo der sich hingestellt hat und gefragt hat, wo die Linken und Grünen Protestierenden bei dem Mord von Lübcke eigentlich waren. Und ich dachte, Alter,
unfassbare Aussage. Oder mir fiel letztens ein sehr schönes Beispiel auf, oder ein sehr bitteres Beispiel auf. Ihr habt mitbekommen, Zelensky und Trump, dieses berühmte Gespräch, was 50 Minuten ging. Ja. Irgendwann nach Minute 48, glaube ich, schaltet sich J.D. Vance ein und sagt, fragt Zelensky, ob er sich bei Trump überhaupt mal bedankt hätte. Offenbar hatte er sich zu dem Zeitpunkt 36 Mal bedankt, das war sein erster Satz. Mhm. Das hat J.D. Vance ja mitbekommen und wir können jetzt den Leuten ja nicht unterstellen, dass der wirklich so geistesabwesend, so gaga ist, das nicht mitzukriegen, also das ist Absicht. Der weiß genau, das ist das Reel, das ist das YouTube-Short, das ist der Schnipsel, den ich hier produziere, der dann zirkuliert. Das ging bis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, es kam immer dieser Auszug. Ja? Das heißt, der hat das Ding gut gespielt, aber das hat so, also der bedient ein bestimmtes Element, was man im Prinzip spielerisch beschreiben kann oder als Spiel beschreiben kann. Wenn ich in diesen Konstellationen nach alten Logiken von Wirklichkeit und Faktizität gucke, verstehe ich nichts mehr.
Mhm. Also okay. Gänz, ja. Dieses Gespräch ist doch ein gutes Beispiel, oder? Das kann man sich doch nicht als Gespräch angucken. Das ist doch ein Schauspiel quasi oder sowas. Also
Good Television, sagt der Trump auch. Wie war die Formulierung? Ja. Schönes, gutes Fernsehen wird das hier. Mhm. Also das hat alles eine andere Logik und ich glaube, dass wir auch in der linksprogressiven Blase naiv sind, wenn wir nicht irgendwann versuchen zu verstehen, dass das anders funktioniert, als wir glauben und dass wir mit den immer wieder gleichen Faktenchecks, ich will nicht sagen, dass die falsch sind, um Gottes Willen, aber wir kommen damit nicht mehr vorwärts. Mhm. Ja, weil uns ein Grund dafür ist, das wissen alle. Wir müssen die Fakten nicht checken. Es ist schon allen Beteiligten klar, dass es faktisch falsch ist. Darum geht es aber gar nicht.
Es gab jetzt im Zusammenhang mit Meta und X.com eine Studie, glaube ich, in den USA zu Community Notes. Also ne, wie diese Anmerkungen, die manchmal, also bei Meta glaube ich jetzt nicht mehr, aber bei X gibt es sie noch, die manchmal so an Posts rangehängt werden von wegen hier, das stimmt alles gar nicht, das und das. Welche Auswirkungen die also eigentlich haben sozusagen auf die Rezipientinnen? Und
das mich raten, keine.
Ja genau, fließend Überraschung. Aber ja, das habe ich jetzt erst am Anfang der Woche gedingst. Was mir bei den Reichsbürgern auf gefallen ist, von wegen dieses Spielprinzip oder diese Spieltheorie oder Theorie des Spiels lieber sagen, da muss ich dran denken, wie man, wie ja selbst Kinder teilweise gerne Bürokratie spielen. So, ne? Es gibt, man kann Postladen kaufen aus Holz und man kann die ganzen Vordrucke, Überweisungsträger, kriegt man als Spielsachen sozusagen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du also solche Leute, so Reichsbürger, die das durchziehen wollen, die Krankenkassen gründen, das ist tatsächlich, alles. Also die können
eigene
mal so richtig,
Währung, eigener Führerschein,
da kannst du mal so richtig Bürokratie spielen.
Das hat natürlich Kipppunkte, ne? Weil irgendwann fangen die an, eigene Währung einzuführen, das hat ja Fitze gemacht und Leute geben relevant Geld dahin, die haben also mehrere Millionen Liegenschaften, also das kippt dann sozusagen ins Reale oder in die wirkliche Welt, aber es folgt erstmal einer Logik des Labs und ich glaube, mir reicht es erstmal, wenn Leute verstehen, dass man es so betrachten kann und wenn man es so beschaut, sieht man mehr als vorher. Wenn ich sozusagen die Reichsbürger nach Realitätskriterien beschaue, denke ich, also mir geht es jedenfalls so. Ich stehe so sprachlos davor und denke, ich weiß nicht, was machen die denn? Was ist denn das da? Das ist ja völlig, das ist ja einfach nur bekloppt. Mhm. Um das Bekloppte zu verstehen, dafür hilft das Spiel.
Ja. Darf ich? Genau. Reichsbürger kommen prominent vor im Buch. Kann man hier irgendwie die Grenzen bestimmen zwischen, also vielleicht sind die Reichsbürger auch dafür ein gutes Beispiel, zwischen deren Live-Action-Realität und der Realität-Realität? Also irgendwann müssen die vielleicht mal zum Arzt, spätestens wenn jemand ernsthaft krank wird von denen. Wie weit, wie umfassend kann das Spiel sein? Es kann ja nie 100% sein.
Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Das ist für individuell wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich. Das ist genauso wie Leute sozusagen in Spielen total aufgehen können.
Ist das überhaupt eine relevante Frage, ne?
Naja, ja, doch finde ich schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption auf meiner Xbox und ich fange nicht an zu spielen, weil ich glaube, dass es gibt einen Online-Modus und ich dachte, der immersive Effekt, das zieht mich rein. Nicht, dass ich es für Realität halte, aber es könnte sein, dass ich meinen privaten sozialen Frieden gefährde, wenn ich dieses Spiel spiele. So. Und das gibt's ja. Ne? Also es gibt ja sozusagen Spielformen, auch im Fußballkontext, wenn sie sich dann ordentlich auf die Fresse hauen und so, wo das sozusagen, das, wie gesagt, das ist der heilige Ernst, der ist sozusagen ernster als der
Profane. Aber das ist halt irgendwann vorbei, ne? Beim Fußball hier, ich kenne das auch.
Ja,
ne?
Genau.
40 Jahre gestandene Männer, die sich gegenseitig umbringen wollen am Ende, weil irgendwas Blödes passiert bei einem Fußballspiel. Aber Abpfiff.
Wir haben
und spätestens eine halbe Stunde ist es vorbei, weil dann fahren alle nach Hause.
Was ich immer bizarr fand, also wir haben das ja zusammen erlebt, dass danach so ein Frieden ist. Mhm. Also ich würde sagen, für eine Reihe von Leuten kann diese Spielform auch so ein Übergang sein, so eine Transferperiode. Man kommt da rein, und dann generiert der Spieler generelle Gemeinschaften, auch im Fußball. Ne? Und das ist ja bei den Reichsbürgern auch so. Und dann wachse ich in die Gemeinschaften rein und es kann sein, dass ich irgendwann das Spiel tatsächlich für Realität halte und die Grenzen sind völlig fließend. Genauso wie irgendwelche Leute. Wie oft das passiert, weiß ich nicht, aber jetzt habe ich ein Interview gelesen mit Leuten, deren Tochter an Masern gestorben ist. Sie sind immer noch überzeugt, dass Impfung Mist ist oder wie es Leute gab, die auf dem Sterbebett zu Corona-Zeiten gemeint haben, nö, ist trotzdem richtig. Also Realitätsverleugnung kann sehr weit gehen. Mhm. Und das wird dann sehr unterschiedlich sein. Ich nehme an, dass sozusagen die Spielform eine wunderbare Eintrittskarte ist in so einen Gemeinschaftsmoment. Mhm. was dann dazu führt, dass man schrittweise sozusagen vergisst oder verliert oder nicht mehr ganz begreift, dass es noch eine andere Realität um dieses Labrings rum gibt. Das mag, also es ist ein Kontinuum, glaube ich. Mhm. Aber wer sich die Intronisierung und die Gründung des Staats in Weimar damals bei YouTube anguckt, man sieht sofort, das kann nicht, also man kann das nicht anders deuten als, da hat jemand ein Live-Action-Roleplay durchgezogen, weil das, also guckt, das spricht total für sich, ja. Bei der Lesung haben wir auch, ich habe 4 Minuten Mitschnitt mit, das ist der längste. Da müssen alle durch, weil das ist einfach schaurig schön.
Zumal das wahrscheinlich mit dem Geld und den Millionen so gesehen ja nicht mal dem Spiel widerspricht, wenn man bedenkt, dass heutzutage viele am Handy, aber auch am Computer, Stichwort FIFA, die letzten FIFA-Ausgaben, das Fußballspiel, ja extrem viel Echtgeld in Transaktionen setzen, um ihre Spieler zu verbessern oder um ihr Spiel zu verbessern, um zum nächsten Endgegner hochleveln zu können, etc. Diablo und alles sowas. Also da werden ja teilweise auch von Privatpersonen tausende Euro umgesetzt für ein Computerspiel und so. Ne?
Der Markt also das ist schon längst viel größer als Hollywood. Ne? Also es ist ein mehrfacher Milliardenmarkt, der alle anderen Märkte fast abhängt, würde ich sagen, der Spielemarkt. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so viel diskutiert, aber so kapitalmäßig ist das unfassbar, was da für Geld drin ist.
Was dann wahrscheinlich auch sehr gut die ganze Esoterikbranche umfasst. So, ne? Man schafft also aus Kapitalismus-Sicht Angebote zum Kaufen an Leute, die das gerne wahrnehmen, wo ich mir auf jeden Fall bei den Verkäufern von dem Zeug irgendwie, also ich möchte mir sicher sein, dass die selbst nicht daran glauben, einfach so im Sinne von, weil das so muss Kapitalismus funktionieren, einfach die schaffen einfach die Nachfrage etc. Ich habe neulich wieder so ein Doku gesehen, wo jemand irgendwie einen Wasserfilter für 480 Euro einbaut.
Oder Mondwasser Kram,
ja. Ja, genau.
Aber vielleicht gibt es noch eine andere Erklärung. Also wir haben noch ein Beispiel, es kennt ihr bestimmt auch, diese Rastatante, die in Berlin vor schon eine Weile her, auch schon wieder gefühlt zwei Jahrhunderte, die bei so einer Anti-Corona-Demo in Berlin vom Reichstag stand und meinte, Trump ist in Berlin, wir haben fast gewonnen. Ne, diese Sequenz, die fand ich ganz beeindruckend, weil das ist die sozusagen die Massen auffordert und dann gab es diesen Reichstagssturm. Das ist direkt davor passiert. Das. Sie steht auf der Bühne, kriegt irgendwie die Info, wo Trump sei in Berlin und jetzt haben wir fast gewonnen, Friedensvertrag kommt um die Ecke. Da fragt man sich auch, okay, erstens, kann sie sich das glauben? Nein, kann sie nicht. Zweitens, das ist ein Unterschied zu demagogischen Reden früher Arten, auch ein Unterschied zu Höcke. Das ist, glaube ich, ein Strukturunterschied. Sie ist unmittelbar falsifizierbar. Also es ist nach 18 Uhr und man kann nachweisen, dass was sie gesagt hat, ist falsch. Das würde dem Höcker nicht passieren. Der macht irgendwas mit Seife, die runterfällt und so ein Quatsch. Ja, so eine, der produziert so eine göppelischen Bilder. Während die Frau konkret empirische Sachen sagt, die wenige Stunden später falsch sind. Und vielleicht lässt sie es erklären, weil sie in dem Moment auf der Bühne in ihrer Rolle ist. Die geht in ihrer Rolle auf, so ein bisschen wie Ultras, vielleicht ist Fußball nicht immer das beste Beispiel, weil es gemein ist, aber so wie man im Spielkontext in der Rolle aufgehen kann und irgendwann so durch diese starke Affizierung des heiligen Ernstes einfach, die steht da, die glaubt sich das, aber vielleicht nur für die Zeit, in der sie auf der Bühne steht. Mhm. Weil die Leute ja zujubeln, das ist irgendwie auch geil, ja, das bringt, das pusht, das bringt Adrenalin, Dopamin, vor allem
und
Dopamin.
Und in dem Moment ist es ja aber eine Bewegung, also spätestens wenn die zusammen dann in den Reichstag rennen, ne?
Ja, das ist vielleicht, ist da das Spielelement nochmal anders, weil sie sozusagen abgrenzt. Ich habe ein Interview mit ihr gehört, ein paar Tage später, da versucht sie das zu rationalisieren und da sagt, dass hier irgendwie einer aus ihrer Bewegung hat ihr die falsche Info gegeben und sie versucht sozusagen mit dem Blick von außen zu erklären, sie ist gar nicht schuld. Das erklärt natürlich nichts. Also die einzige Erklärung ist, okay, ich bin halt weggeflogen unterwegs, weil es so geil war, die Massen anzustacheln und ich habe meine Rolle so ernst genommen, und nicht begriffen, dass es eine Rolle ist. Mhm. Also sozusagen wie bei den ARCs gibt es ja auch, also bei den Altered Reality Games schon ganz lange den Slogan, this is not a game, ja? Learn to play the game. Also die Altered Reality Games, da gibt es Majestic, kommt im Buch vor, es gibt noch andere, Cicada 3301, die haben früher schon welche gemacht, das war auch so Cyberpunk-Scheiß, also auch ganz witziges Zeug. Die haben von Anfang an damit gespielt, diese Grenze zuzubrechen oder zu überschreiten. Und ich glaube, dass man so Leute, so kann man es vielleicht erklären, die verkaufen dann den Filter für 480 Euro. Im Moment des Verkaufsgesprächs glauben sie sich das vielleicht auch.
Es hilft ja auch für die eigene Integrität.
Ja, ne?
Ja.
Heißt, im Rückschlag auf die Realität hat trotzdem, also man muss das ja ernst nehmen, ne? Also es passieren ja Dinge, die in die Realität zurückwirken, quasi. Genau, und also euer Modell dient da jetzt nicht dazu, die Leute irgendwie, also eben nicht ernst zu nehmen, sondern sie ernst zu nehmen bei dem, was sie tun.
Ja.
Genau, es hat Auswirkungen auf die Realität, also bis hin zu Mord, ne? Um das mal ganz deutlich zu sagen.
Das ist ein Schwachpunkt, wenn du mich danach fragst. Welche Folgen hat diese Theorie, eine Theorie des Spiels? Was machen wir konkret damit? Und wie gehen wir damit um, dass bestimmte Dinge brutal real werden? Also das, die eine Ausrede ist sozusagen, es ist nur Wien-Spiel, es ist kein Spiel an sich, sondern es ist nur Wien-Spiel, das ist wichtig, ja. Weil das Spiel kennt keine Feindschaft, das eigentliche Spiel. So. Mhm. Aber das gibt.
Ja gut, Völkerball.
Guter Punkt, ja. Aber es gibt das Schlusskapitel zu, wo es darum geht, was wir damit anfangen. Mhm. Da hätte ich gerne noch ein bisschen Zeit. Das ist sozusagen ganz offen gestanden ziemlich ansatzweise vielleicht, ja, im konkreten Umgang, weil das ist mir auch nicht ganz klar, wann wird was wie real und wie lässt sich das mit der Theorie des Spiels verknüpfen. Also zum Beispiel, wenn J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz diesen Schwachsinn erzählt von der innere Feind in Europa, da dachte ich, das lässt sich sofort als Bullshit-Game dekodieren, aber der steht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt keine größere, realere und weltpolitisch relevantere Bühne, glaube ich. Ja, oder vielleicht noch ein G8-Gipfel. Okay, wenn er in dem Modus Scheiße erzählt, dann muss ich damit anders umgehen, als wenn eine Rasta-Frau vom Bundestag steht und sagt, Trump ist in Berlin, das ist nicht das Gleiche. Da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken können. Also an der Stelle ist das Buch völlig unfertig. Mhm. Und gerade diese Übersetzung ins Reale, das hat ja verschiedene Stoßrichtungen. Zum Beispiel, was mich völlig kalt erwischt hat, wo ich dachte, ja, das ist das Bullshit-Game mit umgekehrten Vorzeichen. Friedrich Merz, ein ganz offensichtlicher Bullshitter, das ist keine Neuigkeit. Aber ich glaube, geht das, finde ich, wahrscheinlich nicht anders. Niemand von uns hätte gedacht, dass das Ganze auch in die andere Richtung funktioniert. Der erzählt monatelang, Schuldenbremse ist das Wichtigste der Welt. Mhm. Die Wahl ist keine 3 Tage vorbei. Und er versucht noch undemokratischerweise den alten Bundestag zusammenzutrommeln, um die Schuldenbremse zu lösen. Wo ich dachte, das ist auch Bullshit-Game, komplett, ja. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Also man muss sozusagen mit Realitätspraktiken auch rechnen, genau den umgekehrten Weg. Ja. Ich will da sagen, das rettet ihn vielleicht, weil die Schuldenbremse zu lockern ist jetzt erstmal eine Maßnahme. Die Details ist ein anderes Thema, aber im Prinzip ist das, was ich gut finde, was man damit macht, ist eine andere Diskussion, aber ohne die Schuldenbremsen lockern wäre alles viel schlimmer. So. Das heißt, da hat das Bullshit-Game auf einmal einen positiven Output, weil Merz offensichtlich davor, da hat das offensichtlich nie wirklich ernst gemeint. Mhm. So. Also diese Relation zu wann wird was wie politische Realität, da müssen schlauere Leute, da würde ich gerne noch Gespräche führen darüber, weil das habe ich noch nicht verstanden. Mhm. Also da habe ich zumindest noch keinen theoretischen Rahmen, der das irgendwie erklären könnte. Es gibt so in dem Buch selber so ein paar Hinweise, wie man konkret mit Sachen umgehen kann. Mhm. Also zum Beispiel eben nicht immer in die gleiche Falle zu laufen, die Leute korrigieren zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, ja, wir wissen Bescheid. Ja. Mhm. Also das ist jetzt ein ganz billiges Argument, aber das wird schon an vielen Stellen helfen, wenn ich nicht zum 100.000. Mal einen Faktencheck bei der AfD mache und sage, oh, die AfD ist rassistisch, ja, echt jetzt? Mhm. Jetzt haben wir, also sorry, ein Wort, was mich wirklich in der politischen Diskussion schon ganz lange hart nervt, ist entlarven. Ja, wer ist wie oft entlarvt worden? Also wie viel, das können wir damit aufhören bitte? Ja,
also, haben sich schon wieder selbst entlarvt.
Ja, bitteschön, ja, herrlich, genau. Ja. Was ist das denn?
Stündlich.
Ich glaube, das bedient so einen linksprogressiven grünen Wähler, das ist so eine Art emotionale Befriedigung für ein bestimmtes Milieu, die das immer wieder tun, weil es gut tut, aber es bringt politisch gar nichts mehr.
Ja, die Anhängerin zumindest interessiert es schon lange nicht mehr.
Ja.
Ne? Mhm. Das hat man, glaube ich, schon öfter, diesen Punkt. Ja. Mhm. In dem Zusammenhang habe ich jetzt einen interessanten Fakt gehört, weil es ist Fakt oder Hinweis, dass zum Beispiel jetzt gerade in den USA, da war jetzt, zum Beispiel, dass Trump zum Beispiel feuert oder will die demokratischen Mitglieder des FTC, der Handelsaufsicht oder so feuern, die ist eigentlich mehr oder weniger paritätisch besetzt, es dürfen auf jeden Fall nicht mehr als so und so viel pro Partei, irgendwas, egal. Jedenfalls ist das ein Gesetz, dass das so ist, etc. Und er feuert die also jetzt einfach und will die natürlich komplett republikanisieren. Und die Zeitungen in den USA, fast alle, schreiben halt einfach so als Überschrift, Trump feuert hier Dings Mitglieder der FTC oder so. Und was aber eigentlich da stehen müsste, ist halt jeweils, Trump feuert die Mitglieder der Wahl und verstößt damit gegen Gesetz Paragraph 798.5b oder so. Ja. Also dass man das nicht mehr so als einfach so wie ein Spielgeschehen auf dem Fußball einfach so wiedergibt, das und das passiert gerade, sondern dass man zumindest noch einordnet, was ja glaube ich in den USA gerade extrem wichtig ist, Stichwort Rechtsstaat, was die Richter werden gerade angegriffen von Musk als Aktivisten, als politische Aktivisten etc., dass man halt sofort immer noch die Einordnung wenigstens dazu macht. Ja, und damit macht er das und das. So, ne? Mhm.
Das hat ganz viel mit einer Medien, also ich glaube auch, dass es gibt so ein Element, das ist in dem Buch auch unterbelichtet, ist die politische Ökonomie digitaler Medien. Die müsste man dann noch viel größer machen, weil ich glaube, dass man recht viel erklären kann, das Spiel ist unheimlich Revenue, also unheimlich gewinnträchtig. Und das kann man politisieren, das bringt Geld. Ja, also genauso wie sozusagen Games, wir hatten es vorhin schon, wie viel Geld umgesetzt wird bei FIFA. weil es In-App-Käufe gibt. Das ist politisch ganz vergleichbar. Das habe ich nur mal in einem Absatz abgehandelt, aber nicht weiter ausgebaut. Aber es gibt auch eine vehemente Medienkritik, die entweder aus bösem Willen oder aus Naivität tatsächlich immer die Rhetoriken übernimmt, die ihnen vorgegeben werden. Das haben die so gelernt an der Journalistenschule. Das war vielleicht in den 60er, 70er, 80er noch irgendwie machbar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die ARD, macht das ja auch. Da steht dann Bürokratie abbauen, es geht dann durch. Ja. Also wo kommt die Rhetorik her? Das ist sozusagen an der Stelle, wo die Zeitungen die falschen Überschriften wählen, ist, sie übernehmen die Aussagen der Akteure im Weißen Haus. Ja, das ist sozusagen, also wenn man auch begreift, dass Trump ein Spiel spielt und ich das Spiel nicht mitspielen muss oder nicht mitspielen darf, dann bin ich auch nicht gezwungen, fühle ich mich auch nicht mehr gezwungen, aus journalistischer Redlichkeit oder irgendeinem Kram seine Formulierung zu übernehmen. Sondern ich kann dann sagen, ich muss jetzt immer viel mehr noch sagen, was ist. Ja, dann weiche ich halt diesen komischen Quatsch aus. Aber das erleben wir quasi, also nicht nur in den USA, auch in Deutschland, erstaunlicherweise in letzter Zeit ganz besonders im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man andere Ansprüche hat, massiv. Ja. Und ich finde es aber auch die linke Blase nochmal, die sich immer wieder über Döpfner aufregt und über Poschardt aufregt, die sind längst zu politischen Akteuren im Gewand des vermeintlichen Journalismus geworden. Ich muss das nicht mehr erklären. Ich muss nicht mehr sagen, oh, guck mal bitte hin, das ist gar kein Journalismus mehr. Das ist es seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr. Also ich bin so ein bisschen auch genervt, muss ich dazu sagen, ja, von dieser alten rationalistischen Kantschen Logik immer irgendwie nach dem Vernunftargument zu schauen. Das bedient doch nur die Eigengruppe. Ja, und die fühlt sich dann irgendwie wohl, weil sie sagt, wir sind die Hüter der Vernunft, wir sind die Kantianer und die anderen sind die Böse. Ja, das stimmt eigentlich, aber es bringt auch nichts. Wenn wir verstehen wollen, was hier abläuft, müssen wir den Blickwinkel wechseln und auch an bestimmten Stellen anders agieren.
Der Journalist, der bei Fitzek zu Besuch ist, und Fitzek stellt seine neueste Erfindung vor, ein Auto, das ausschließlich mit Wasser fährt. Der Journalist ist, glaube ich, einfach sprachlos und weiß nicht so richtig, was er sagen soll. Fragt, dann können wir das mal testen, dann sagt Fitzek, nee, die Batterie funktioniert dummerweise gerade nicht. Und dann ist dann passiert aber nichts weiter. Dann geht der Journalist weiter und die nächste Frage wird gestellt. Aber was würde der Journalist anders machen, wenn er jetzt wüsste, dass es sich um Spiel handelt?
Also das ist ein Schnitt auch im Originalvideo, ist ein Spiegelvideo, aus dem ich das rausgeschnitten und dann abgetippt habe. Oder für die Lesung gibt es diese Passage sogar im Original. Es gibt in dem Spiegelvideo danach auch einen Schnitt. Ich wüsste auch gerne, wie die intern, also lässt der Journalist einfach locker und verlässt den Raum. Ich glaube ja, weil Fitzek hat vorher, das ist sozusagen dann nicht mehr in dem Ausschnitt zu sehen oder zu hören oder zu lesen im Buch, der macht schon Druck, der ist schon ein bisschen grantig, ja, auch vorher schon. Und ich glaube, der Journalist...
Und es ist ja auf seinem Grund.
Entscheidet da taktisch zu sagen, ich frage jetzt nicht nochmal nach.
Ich ziehe mich zurück,
weil wenn er nachfragt, ach so, pass auf, ich habe ja so eine Rücken dabei, die Batterie ist kein Problem, habe ich in 3 Minuten geklärt, wollen wir es mal probieren, dass Fitzek ihn achtkantig rausschmeißt. Also er lässt ihn sozusagen in diesem...
Entthronten Realitätseinbruch dann, oder wie würdest du es nennen?
Ja. Aber ich nehme an, dass Fitzek sozusagen da eine recht aggressive Geste an den Start bringen würde, um das zu vermeiden. Also das wäre höchst interessant zu sehen, aber am Ende wird man wahrscheinlich nur mehr vom Gleichen sehen, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man irgendwem erklären muss, dass ein Auto nicht mit Wasser fährt, so viel Physik sollten wir alle in der Schule gehabt haben, dass es überhaupt schon so weit kommt.
Man lässt das Auto, das Wasser von weit oben runterfallen und hat dann so eine Art, wie so ein Mühlrad.
Den Versuchsaufbau stelle ich mir vor, wie so ein Auto dann fährt, das wäre auch lustig.
Und wie kriegt es man, hat ja niemand gesagt, wie weit es fährt.
Und wie kriegt man energetisch das Wasser erstmal da hoch?
Da brauchen wir ein paar Leute.
Das ist eine ganz verrückte Sequenz und ich wüsste wirklich gerne, wie es weitergeht. Aber also eigentlich ist es an der Stelle schon durch. Ja. Ich nehme, also klar wäre es natürlich spannend, jetzt zu gucken, wie, also die Frage, ob das Auto fährt, ist ja schon der Versuch, die Realität einzuwechseln.
Genau. So.
Und die Frage ist, wie weit lässt das Fitzek zu? Ich nehme an, noch eine Frage in die Richtung und Fitzek, der vorher schon andeutet, dass er auch aggro werden kann, verbietet in die Kamera und sagt, das muss geschnitten werden, raus hier.
Du müsst jetzt hier das Gelände verlassen.
Genau.
Das Königreich.
Das Königreich, ja.
Gelände, viel zu profan.
Ja. Der letzte Kapitel heißt Ausblick oder Join the Game. Einfach gefragt, was meinst du damit? Sollte man mitspielen in dem Spiel?
Ja, also das eine ist die Frage nach ganz konkreten taktischen Überlegungen, wie gehe ich damit um? Ja, und also das Kapitel macht die Unterscheidung auf, die kommt von Michel Desarteaux zwischen Strategie und Taktik. Das ist jetzt ein bisschen Theoriekram, das ist nicht so wichtig, aber es hilft, glaube ich, ganz gut. Taktik heißt, ich operiere sozusagen, das kommt aus dem Militär, ich habe konkrete, ganz akute Handlungsoptionen. Das Spielfeld wird mir aber nicht vorgegeben. Also wenn Rechte sozusagen Bullshit produzieren und so ein Game eröffnen, kann ich mich als Kritiker dessen, ich will gar nicht sagen Linker, weil es ist gar nicht links, da kann ich mich taktisch verhalten. Ich kann das ignorieren, ich kann mir meinen nächsten Spielzug überlegen. Also ein Beispiel, auch völlig veraltet, ist ein Interview mit Alice Weidel im ZDF-Mittagsmagazin. Das ist diese berühmte Sequenz gewesen von Kopftuchmädchen und Messermännern, 2018 oder wann. Ich habe das noch, das ist halt wirklich krass veraltet so. Ich habe es aber reingenommen, weil meine Überlegung war, ich habe damals ein Interview gegeben, kurz nach dem Mittagsmagazin zum Thema. Das war irgendwie, deswegen ist es so in meinem Kopf hängen geblieben. Mhm. Früh ist im Bundestag Generaldebatte zum Haushalt. Weidel platziert dieses Kopftuchmädchen- und Messermänner-Ding. Es gibt einen riesengroßen Aufschrei in der Presse. Ja, ein Haufen Leute distanzieren sich. Sie ist 12 Uhr ungefähr zum Mittagsmagazin im ZDF. Das weiß sie zu dem Zeitpunkt schon, bin ich mir sicher. Die Einladung zum Mittagsmagazin, die kommt. Ich hatte auch mal eine, ich abgelehnt, Fernsehen mache ich nicht. Das war früher, die weiß das schon. Das heißt, die platziert das bewusst. Was macht die Journalistin beim ZDF? Die fragt sie, das ist doch rassistisch, das ist doch böse. Ja? Und Weidel nutzt die Gelegenheit zu sagen, naja, der Islam ist doch keine Ethnie, ist doch keine Rasse. Also, sie nutzt sozusagen die Schwachstellen aus. Mein Argument wäre, was wäre gewesen, wenn sie nicht nach dem Scheiß fragt, sondern knüppelhart danach fragt, was wirtschaftspolitisch, was sie sich wegen dem Haushalt vorstellt. Ja? Das wäre eine Taktik in dem Moment. Man kann taktisch damit anders umgehen, auch im Privaten. Wenn ich immer annehme oder wenn ich annehmen darf, dass die Leute schon wissen, das ist Käse, was sie erzählen, ändert das meine Reaktion. Die andere Seite, die strategische Seite, ist es jetzt irgendwie dran, für eine progressive Linke selber Games zu spielen. Ja? So, das ist ein bisschen linker Populismus, Laclau-Muff, Spanien, in die Richtung. Kurzfassung ist, ich wäre da vorsichtig, weil das Spiel sozusagen intuitiv von Realitäten wegführt. Ja. Und das können die anderen besser, weil die ruchlos sind. Weil die, ne, weil die sozusagen, die kennen keinen Anstand, das ist denen egal, die lügen halt. Und ich würde jetzt hoffen, dass eine Linke irgendwie eine Art von Integrität bewahrt. Was auch immer die Linke so genau ist, das ist eine lange Diskussion, aber ich sage es trotzdem mal so. Und dann wird es schwierig, weil sozusagen das Affektspiel im Digitalen, das verliert halt eine Instanz oder eine Akteursgruppe, die integer sein will. Das ist dann so eine Stelle, wo ich gerne mit Leuten ins Gespräch kommen würde, wie man noch andere, was es für andere Auswege gibt. Oder ob vielleicht die Perspektive des Digitalen darauf hinausläuft, dass es sowieso alles irgendwann egal ist, weil nur noch Bots miteinander reden. Die Death Internet Theory. Ja, wir sind immer noch Zuschauer von so einem komischen Spektakel und dass das Reale über die Hintertür zurückkehrt, irgendwie sowas, ich weiß es nicht so genau. Aber die Überlegung ist sozusagen, wie kann man damit umgehen? Und dann würde ich unterscheiden zwischen Taktiken, da gibt es viele Varianten und Optionen, also konkret, wie kann man die ausmanövrieren und Strategien, also sollte sozusagen eine progressive, weit gefasste Linke irgendwie selbst damit anfangen, Dinge zu erfinden und Spiele zu spielen. Mein Plädoyer wäre eher nicht. Aber das ist, ich weiß, das ist Argument schwach, weil die anderen machen es und die gewinnen damit Gelände sozusagen. Also das trotzdem, lieber gehe ich anständig unter sozusagen, als sozusagen mich an diesem Spiel zu beteiligen.
Vielleicht hatte man die Diskussion auch schon mal oder hat die immer wieder mal beim Populismusbegriff, ne? Also auch Linke. Es gibt ja, der Populismusbegriff ist ja, würde ich jetzt sagen, erstmal so relativ neutral oder so, also weder gut noch schlecht, ne? Aber natürlich ist ja oft negativ konnotiert. Ne?
Der kommt eigentlich aus einer linken Ecke, in den USA damals so Farmer werden da vertreten. Und die Frage ist, was ist das Populus? Ne? Ist das Populus das Volk im Sinne von deutscher Völkischkeit? Dann ist es nie links. Also in Deutschland wird ein Populismus nie links funktionieren. Wir haben keinen linken Volksbegriff. In den USA ist the people, was die Übersetzung wäre, ist ganz anders oder kann zumindest ganz anders gefasst sein. Bevölkerung, ja, geht eher in die Richtung. Im Spanischen ist es auch so. Und da ist dann irgendwie linker Populismus schon denkbar. Aber da müsste man trotzdem die Frage stellen, mit welchen Mitteln agiert der? Weil ich kann auch linke populistische Forderungen stellen, die nicht das Bullshit-Game bedienen, indem ich sage, Mieten runter, ja, indem ich sage, Umverteilung. Es ist ja eine übelste Zumutung, dass die Besteuerung von Milliardären irgendwie als radikal in der Öffentlichkeit verstanden wird. Ich finde das unglaublich sozusagen. Also es gibt auch linkspopulistische Verhaltensweisen oder politische Praktiken, die nicht Bullshit sein müssen. In Deutschland wird das nicht klappen, ja, weil wir haben einfach keinen linken Volksbegriff.
Ja, man kann nicht etablieren. Man kann dem Slogan Reiche besteuern sicherlich Populismus vorwerfen. Ich würde jetzt nur sagen, ist okay.
Ja, ja, der gehört für mich nicht zum Bullshit-Game. Das ist nicht das Gleiche. Ja, ja.
Ja, wir werden ja in den nächsten 5 bis 20 Jahren vermutlich, wird ja die Verteidigung des Grundgesetzes schon als linksradikal gelten. Zumindest mit den aktuellen Koalitionsverhandlungen gibt es ja schon wieder so ein paar Sachen, wo man sich denkt, das geht doch direkt nach Karlsruhe. Und whatever. Am Sonntag, 19 Uhr gibt es eine multimediale Lesung zu genau diesem Buch. Da steht jetzt nur das Bullshit-Game, aber das ist vielleicht der Name der Lesung. Denn das Buch heißt ja ein bisschen anders. Das heißt populistische Spiele, Bullshit als politische Strategie. 19 Uhr im Linksnet, Brandstraße 15. Multimediale Lesung mit Robert Feustel und Nancy Krochol. Und genau, da gibt es Videos, Audio, lesende Mikros, Stühle.
Es wird voll geil.
Der Multimedia-Begriff wird vollumfänglich ausgenutzt. Bringt alle eure Microsoft Encarta-CDs mit. Wir kopieren die und brennen die.
Und wir laden sie wieder bei Napster hoch.
Auf Kassette. Ja, ins Internetarchiv, archive.org. Aber da ist es bestimmt schon. Genau, hier geht es vermutlich gleich weiter mit dieser, wie heißt das? Dub Night, ne?
Ja, genau. Uns folgt im Normalfall die Dub Night. Ich habe heute noch keine Nachricht aus dem Studio bekommen. Wir gehen davon aus, dass alles seinen Gang geht in den folgenden 2 Stunden bei Radio Blau. Das war nämlich das linksdrehende Radio für diesen heutigen Freitagabend. Und wir verabschieden uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, Robert.
Ciao.
Ciao.
Es ist Frühling und die Sonne scheint zum Fenster rein.